Kapitel 1, ab Vers 12, da geht es weiter. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug, sondern Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. In den ersten 11 Versen des ersten Kapitels, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, hat Petrus 2 grundlegende Wahrheiten vermittelt. Wahrheiten, die jeder an Christus gläubige Mensch unbedingt verstanden haben sollte. Zum einen ist es die Tatsache, dass der kostbare Glaube, wie er selber ihn formuliert, der kostbare Glaube an Christus und sein vollbrachtes Werk des Heils uns die vollkommene göttliche Gerechtigkeit schenkt. Und ohne diese Gerechtigkeit gäbe es keine vernünftige Hoffnung, einmal im Himmel sein zu dürfen. Denn jede eigene Gerechtigkeit ist vor Gott wie ein beschmutztes Kleid. Das ist die unverzichtbare Grundlage für alles andere. Also diese Gerechtigkeit, die haben wir mit der Wiedergeburt und daran müssen wir nicht mehr arbeiten. Deswegen ist das andere auch wichtig. Das sind Verheißungen bzw. Zusicherungen geistlicher Güter, die uns zeigen, welch einen gewaltigen Reichtum wir in Christus haben. In meinem Seminar über das ausgetauschte Leben, ich hatte das gerade im voriges Wochenende, da habe ich 2 Vorträge allein über diesen Reichtum, was uns alles in Christus gegeben ist. Und man könnte noch viel mehr darüber sagen. Es ist wirklich gewaltig. Und das ist wichtig, das zu kennen, das zu wissen. Und nicht zuletzt ist uns auch eine neue Identität gegeben, eine göttliche Natur, die göttliche Natur. Und dieser Reichtum kann und soll jetzt, da wir dem Verderben entronnen sind, in unserem Wandel sichtbar und erfahrbar werden. Mit dem Ziel, dass Gott verherrlicht wird und dass unser Leben fruchtbar wird für das Reich Gottes. Das war so das Thema der letzten Predigt. Mein erster Punkt heute ist: Das Wort Gottes macht dich stabil. In den Versen 12 bis 13, die ich vorhin gelesen habe, 12 bis 15, will Petrus, dass sie in den vorauslaufenden Versen angesprochenen Wahrheiten für diese Gläubigen, an die sein Brief gerichtet ist, zum Fundament ihres Glaubens werden. Sie sollen in der bei ihnen vorhandenen Wahrheit sollen sie gegründet sein, so sagt er in Vers 12. Und weil er weiß, wie leicht solches Wissen nach und nach in Vergessenheit geraten kann oder durch falsche Lehren überlagert werden kann, will er eben nicht versäumen, sie immer wieder daran zu erinnern. Petrus war sich dessen bewusst, dass er bald sterben würde. Er war in Rom in Gefangenschaft. Die Verfolgung unter Kaiser Nero hatte schon begonnen. Die Überlieferung sagt, er sei mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden, weil er sich nicht für würdig achtete, in derselben Art zu sterben wie sein Herr. Jesus hatte ihm schon 40 Jahre vorher den Märtyrertod vorhergesagt. Und das Wissen um seinen baldigen Tod treibt ihm Petrus an, seine ihm verbleibende Zeit möglichst sinnvoll zu nutzen. Für große missionarische Aktionen in unerreichten Gebieten, dafür fehlte ihm die Kraft jetzt. Doch was ebenso wichtig ist, das kann er noch. Die Christen in ihrem Glauben so zu festigen, dass sie auch hinsichtlich verführerischer Lehren standhaft bleiben. Sie sollen sich, wenn er mal nicht mehr da ist, diese Grundwahrheiten jederzeit in Erinnerung rufen können. Da ist noch ein interessanter Aspekt. Petrus spricht in distanzierter, ja geradezu abschätziger Weise von seinem Leib. Er nennt ihn sein Zelt. Also seine Behausung quasi. Davon können wir etwas lernen. Denn so schön ein Haus sein kann, es ist und darf nie wichtiger werden als der, der darin haust bzw. wohnt. In unserem Zeitgeist wird das auf den Kopf gestellt. Der Körper wird zur Hauptsache. Entsprechend wird er in übertriebener Weise gehegt und gepflegt. Ja, bei Petrus war das anders. Für ihn war sein Leib nur eine Behausung für seine Geistseele. Ein Zelt oder eine Hütte, die er im Tod ablegt wie einen alten Hut. Weil er wusste, er bekommt einen anderen Leib. Nicht wie die Griechen dachten, ja, dann lebt man ohne Leib und das ist eigentlich das Ziel der Ziele. Nein, er bekommt einen neuen Leib und der ist ja, wunderbar und herrlich. Da gibt es keinen Mangel. Und ich möchte damit jetzt nicht in Frage stellen, dass wir für unseren Körper auch Verantwortung tragen. Ja, sicher, das kann bedeuten, dass man auch auf Dinge, die unsere Gesundheit vielleicht schaden würden, verzichtet. Aber ich möchte nur eins sagen, das wäre ein Thema für einen ganzen Vortrag eigentlich. Aber wenn einem die Gesundheit wichtiger wird als Gott, dann ist das angemessene Maß überschritten. Und was einem wichtiger ist, das könnte man daran erkennen, wofür man die meiste Zeit investiert. Matthäus 6, 27 ist ein Wort, das sich so mancher ab und zu mal vor Augen führen sollte. Da heißt es, wer aber, sagt Jesus, wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Eine Elle, das waren 42 Zentimeter, also von hier nach hier. Das ist die Elle, die war 42 Zentimeter etwa. Ist nicht gerade viel, ne? 42 Zentimeter. Also wer kann zu einer Lebenslänge etwas hinzusetzen? Das ist ein großer Irrtum, dass wir meinen, wir könnten unsere Lebenszeit verlängern. Wir können sie verkürzen, das ja, verkürzen. Aber die Länge hat Gott festgelegt. Da meinen wir, nicht, dass wir sie noch länger machen könnten. In Vers 16 sagt nun Petrus, wir sind nicht kluger, sondern Legenden oder Mythen gefolgt, als wir euch von der Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus sagten, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Wir, damit meinte er Johannes, Jakobus und sich selbst. Wir haben seine Verklärung erlebt, dort auf dem Berg. Und das war keine klug ersonnene Legende, kein Mythos. Ja. Vor einem halben Jahrhundert, da lebte noch ein berühmter Theologe, der hieß Rudolf Bultmann. Dürfte sie manche vielleicht schon mal gehört haben. Sein Anliegen war es, das Neue Testament zu entmythologisieren. wie er das nannte, nicht? Er ging ja davon aus, dass die meisten Geschichten, natürlich ganz speziell alle Wundergeschichten, wo Wunder vorkamen, dass sie einfach erfundene Geschichten sind, Mythen, Legenden. Und er wollte nun die Bibel entmythologisieren und sie so für das 20. Jahrhundert kompatibel machen. Im Grunde genommen aber hat er genau das Gegenteil von dem getan, was er tun wollte. Er hat das Neue Testament nicht entmythologisiert, er hat es in der Tat mythologisiert, indem er es einfach zu einer Mythensammlung erklärt hat. Also leider hat er viele Schüler, die seine Auffassungen übernahmen, sie an Universitäten und in Büchern auch an ihre Schüler wiederum weitergaben und sie heute noch weitergeben. Ja, das war ein wirklich schlimmes Gift und das Gift dieser Lehre hat viele Theologiestudenten in ihrem Glauben irre gemacht. Mein zweiter Punkt hier, das Wort ist durch Gott selbst autorisiert. Was sagt Petrus? Er sagt, wir sind nicht klug, sondern Legenden gefolgt. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, ganz real. Wir haben die Stimme Gottes vom Himmel her vernommen. Und es waren ja drei, nicht? Einer könnte ja eine Halluzination gehabt haben, aber es können nicht drei die gleiche Halluzination haben. Solch ein Erlebnis, wie diese drei Jünger es hatten, prägt sich ja tief ein. Das wird das ganze restliche Leben sie begleiten. Und vielleicht sollten wir uns dieses Erlebnis mal kurz vor Augen führen. Diese drei Jünger hatte Jesus unter den Zwölfen zu seinem engeren Kreis gewählt. Er hatte ja einen Kreis von 70 Jüngern auch, Jesus. 70 Jünger. Aus den 70 gab es diesen Kreis der 12. Und die waren spezieller mit ihm unterwegs. Und von diesen 12 hat er eben 3 zu seinem intimsten, engsten Kreis genommen. Das waren diese 3, Petrus, Johannes und Jakobus. Johannes und Jakobus waren ja leibliche Brüder auch. Und diese 3 nahm Jesus mit sich auf einen hohen Berg, so heißt es. Gemeint ist der Berg Tabor. Der ist 588 Meter hoch. Da würde der Allgäuer noch von einem Hügel sprechen, oder? Ja, aber in Israel gibt es halt keine so arg hohen Berge wie bei uns. Da ist dann das schon ein hoher Berg. Also in Norddeutschland wäre das auch ein hoher Berg. Heute nennt man ihn den Berg der Verklärung. Denn dort oben angekommen, da geschah etwas für die Jünger Unerklärliches. Das Gesicht des Herrn Jesus fing an zu leuchten, ja, wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und plötzlich waren da 2 Männer, die mit ihm sprachen. Und die Jünger erkannten sie als Mose und Elia. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil sie ja die beiden auch nur aus den Schriften kannten. Aber sie wussten gleich, das ist Mose und Elia. Petrus in seiner typischen Spontanität macht gleich den Vorschlag, 3 Hütten zu bauen. Und für Mose und Elia, die direkt aus der himmlischen Herrlichkeit kamen, war das jetzt nicht allzu attraktiv. Und während Petrus noch redete, da war eine Wolke, ein Schatten auf das Geschehen, und aus dieser Wolke kam eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Hier ist plötzlich der Vater im Himmel, selbst gegenwärtig. Und gibt Zeugnis für seinen Sohn ab. Bei Jesu Taufe, werdet ihr euch vielleicht erinnern, da war das in ähnlicher Weise ja schon mal geschehen. Bei der Taufe Jesu kam auch eine Stimme vom Himmel und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Genau wörtlich gleich, nur bei der Verklärung fügte Gott noch hinzu, auf ihn sollt ihr hören. Was er spricht und lehrt, ist göttliche Wahrheit. Wort für Wort. Die Jünger waren auf ihr Angesicht gefallen, von Furcht erfüllt. Jesus musste sie auffordern, aufzustehen. Und an der Stelle folgt in dem Bericht von Matthäus 17 ein interessanter Satz. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Vers 8. Bitte, Geschwister, glaubt alles, was in der Heiligen Schrift steht. Glaubt nicht unbedingt alles, was ich erzähle. Ich versuche, die Wahrheit zu sagen, aber glaubt nicht unbedingt alles, was Menschen sagen. Aber glaubt alles, was in der Schrift steht. Es sind keine Märchen, keine Mythen. Es sind geschichtliche und geistliche Tatsachen. Die Schrift ist irrtumslos. Ja, unsere Auslegungen, die können von Irrtum verhaftet sein. Die Schrift nicht. Sie bezeugt Jesus als den Sohn Gottes. Auf ihn muss unser Fokus ausgerichtet sein. In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, wird im Kolosserbrief gesagt. Ihm folgen wir nach. In den sozialen Medien, wie zum Beispiel YouTube, Twitter, LinkedIn und so weiter, da präsentieren manche mehr oder weniger talentierten Leute ihre Themen und Meinungen und sammeln dabei auch Followers, also Nachfolger. Und je mehr Nachfolger einer hat, desto mehr Geld verdient er durch die beigefügte Werbung. Der Mensch braucht Vorbilder, denen er nacheifern kann. Die Auswahl ist natürlich im Internet immens, ja. Da wird es schon schwierig. Wem soll man danach folgen? Für uns Christen gestaltet sich die Sache doch viel einfacher, oder? Wir folgen Jesus nach. Was sehen wir, wenn wir unsere Augen erheben? Das ist die Frage. Die Jünger, als sie ihre Augen erhoben, die sahen Jesus allein. Nicht Mose und Elia, die waren nicht mehr da. Jesus allein. Was sehen wir? Auch? Jesus allein. Auch wenn jedes Wort im Alten Testament genauso inspiriert ist wie jedes Wort im Neuen Testament, folgen wir nicht Mose nach und auch nicht Elia. Anders gesagt, nicht das Gesetz, dafür steht nämlich Mose, und auch nicht Elia, auch nicht die Propheten. Die Propheten, das waren alle übrigen Bücher in der Schrift, im Alten Testament. Nicht die bestimmen unser Glaubensleben, sondern Jesus Christus. Er allein. Unsere Lehre, unser Leben muss christozentrisch sein. Da sich Petrus hier auf dieses Erlebnis beruft, könnte man vielleicht leicht missverstehen, nämlich dahingehend, dass wir meinen, die Erfahrung ist wichtiger als das geschriebene Wort. Nein, das ist sie nicht. Und das würde Petrus mit Bestimmtheit und Klarheit auch so sagen. Erfahrung kann das Wort bestätigen und bekräftigen. Und Erfahrung muss auch sein und ist auch wichtig, keine Frage. Aber Erfahrung kann und darf nicht Grundlage für die Lehre sein. Das Wort ist wichtiger. Selbst eine solch gewaltige und überzeugende Erfahrung wie die Verklärung Jesu und das Zeugnis Gottes aus der Wolke, selbst sie stehen, dieses Zeugnis steht unter dem Wort. Erfahrungen sind immer subjektiv, können sich je nach Person unterscheiden. Polizei und Gerichte, die können darüber viel sagen. Ja. Sie erleben es immer wieder, dass Augenzeugen von einem und demselben Geschehen unterschiedliche Berichte geben. Sie haben das Gleiche gesehen, aber irgendwie kam es bei ihnen nicht gleich an. Denn das, was wir wahrnehmen mit unseren Augen, muss im Gehirn verarbeitet werden. Und da kommt unsere Person mit ins Spiel, oder? Und deswegen kann das sein, dass der eine das sagt und der andere sagt was anderes, obwohl sie das Gleiche gesehen haben. Also von daher schon alleine ist klar, Wahrheit kann keine Grundlage, Erfahrung kann keine Grundlage sein. Ich betone das einfach deshalb so, weil es gerade in der Charismatik sehr typisch ist, dass der Erfahrung vor dem Wort der Vorrang gegeben wird. Und das ist natürlich problematisch. Ja. Der Glaube, der auf die Erfahrung aufgebaut ist, wird nicht standhalten in schwierigen Zeiten. Ein typisches Beispiel vielleicht dazu, wenn der Glaube von Christen auf Erfahrung gegründet ist, dann bricht er ihn spätestens dann weg, wenn sie depressiv werden. Der Depressive, der ist quasi gefühlstot, so sagt man das in der Fachsprache, gefühlstot, weil er Gefühle nicht mehr erfährt. Also er hat diese Gefühle nicht mehr, die man als Christ auch hat, wenn man in Gemeinschaft mit Gott ist. Wir haben es daran gewöhnt vielleicht schon ein bisschen, aber schon auf jeden Fall, wir erfahren Gott, wir auch in unserem Gefühlsleben. Aber er erfährt die überhaupt nicht. Und deswegen kommt er unweigerlich zu dem Schluss, von Gott verlassen zu sein. Er spürt nichts mehr von der Gegenwart Gottes. Und jetzt käme es ja gerade darauf an, dass er sich jetzt eben nicht auf sein Gefühl stützt, sondern auf das Wort stützt, das ihm zusichert, Kind Gottes zu sein, indem Gott zu ihm sagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So steht es Hebräer 13,5. Ja, so, das wäre jetzt wichtig. Also wir sehen schon daran, es ist wichtig, dass wir das Wort zur Grundlage machen. Petrus sagt, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Und Ohrenzeugen könnte man auch hinzufügen. Sie sollten aber auf Jesu spezielle Anweisung hin vor seiner Auferstehung nicht darüber reden. Das heißt, sie haben darüber geschwiegen. Erst nach seiner Auferstehung haben sie von dieser Erfahrung gesprochen. Ich weiß nun nicht genau, warum das Jesus so gesagt hat. Matthäus 17,9 sagt, er sagt niemand von dem Gesicht, bis der Tod des Menschen aus den Toten, nein, das habe ich jetzt gelesen, Tod, nein, Sohn, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, warum sie schweigen sollten, aber ich weiß, dass wir reden sollen von all dem, was wir in dem Herrn Jesus Christus erfahren. Tun wir es? Das Wort, drittens, das Wort ist Licht in der Finsternis. Dazu Vers 19. Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dieses Wort gibt uns einen entscheidenden Hinweis darauf, wie wir auch heute, da wir in einer erschreckend dunklen Zeit leben, in einer Finsternis leben, noch, wie wir noch Licht empfangen können. Wir haben es eben gehört, durch das prophetische Wort, von dem Petrus sagt, dass wir es festhalten sollen. An der Stelle könnte man Petrus leicht missverstehen, und zwar dahingehend, dass nur das Wort der alttestamentlichen Propheten gemeint ist. Aber eigentlich ist jedes Wort der Bibel Ergebnis von Offenbarung und insofern immer prophetisch. Im engeren Sinn natürlich meinen wir mit Prophetie die Vorhersage von Ereignissen, die in der Zukunft sind. Diese spezielle Art von Prophetie ist für uns, die wir in der Endzeit leben, besonders wichtig. Wer blickt denn heute überhaupt noch durch in den Wirrwarr unserer Zeit? Wenn überhaupt jemand, dann auch am ehesten der die Endzeitprophetie kennt. Petrus vergleicht das prophetische Wort mit einem Licht in der Finsternis, einem Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Finsternis nimmt uns die Möglichkeit zu sehen. Finsternis bedeutet auch, dass alles grau aussieht, keine Farben. Vor mir eine schwarze, undurchdringliche Wand. Das ist für mich sehr anschaulich geworden, seit ich an beiden Augen am grauen Star operiert worden bin. Das, was beim Fotoapparat die Blende macht, funktioniert bei mir nicht mehr. Die Blende muss ja, wenn viel Licht ist, zumachen, damit nicht so viel Licht reinkommt. Und wenn wenig Licht ist, muss sie aufmachen, damit möglichst das ganze wenige Licht reinkommt. Das ist die Funktion der Blende. Das ist äußerst wichtig für den Fotoapparat, für uns auch. Aber wenn ich plötzlich ins Dunkle komme, zum Beispiel in einen dunklen Raum eintrete, dann sehe ich vor mir tatsächlich eine schwarze Wand. Ich sehe nichts. Und ich muss stehen bleiben und warten. Das kann so eine halbe Minute dauern, bis ich anfange, langsam die Dinge so wahrzunehmen, die da sind. Kürzlich passierte mir das in der Tiefgarage. Ich habe gerade meine Sachen rausgepackt aus dem Auto und dann ging das Licht aus und da war ich ganz schön aufgeschmissen. Also ich muss echt sagen, ich musste mühsam mich da durchtasten und immer mit der Furcht, die ich jetzt irgendwie knall ich plötzlich gegen so eine Säule oder so, bis ich zu dem Lichtschalter gefunden habe. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich muss sagen, für mich war die Erfahrung insofern wichtig, weil ich da mal kapiert habe, was ein Blinder eigentlich auch so ständig erlebt, ja, was das bedeuten muss. Na, wie auch immer, auf jeden Fall ist das eine unangenehme Sache. Ja, wenn wir nichts mehr sehen, wenn wir nur noch eine schwarze Wand vor Augen haben. Und ich würde sagen, für den größten Teil der Menschheit ist das Weltgeschehen wie eine schwarze Wand vor ihren Augen. Ihnen fehlt das Licht des prophetischen Wortes. Für uns ist das Geschehen in dieser Welt in seinen großen Zügen verstehbar. Auch wenn wir uns in Einzelheiten nicht festlegen sollten, zeigen doch verschiedene Entwicklungen in dieser Welt an, wie sich zunehmend ein Szenario aufbaut, das dem entspricht, was Jesus in seinen Endzeitreden bereits schon geschildert hat und vorgezeichnet hat. Auch was in der Offenbarung beschrieben wird. Ja. Der Morgenstern ist der Stern, der nach der langen Nacht strahlend hell am Horizont steht und den anbrechenden Tag ankündigt. Deswegen nennt man ihn eben den Morgenstern. Wer verzweifeln will wegen der Finsternis in seinem Leben, wer den Eindruck hat, als würde die Nacht nie aufhören, dem verspricht das Aufleuchten des Morgensterns doch, es wird ganz bestimmt wieder hell. Insofern hat der Morgenstern etwas sehr Tröstliches, Mutmachendes, ganz besonders eben für solche, die in der Gefahr stehen, angesichts der Dunkelheit in ihrem Leben, um sich zu verzagen. Ja. Er ermutigt die Menschen, die in der Dunkelheit sind, nicht daran zu zweifeln, dass es wieder hell werden wird. Er sagt gewissermaßen, halte durch, bald wird es hell, verzweifle nicht. Das müssen wir und dürfen wir auch manchen Menschen sagen, die wir kennen und von denen wir das, bei denen wir das auch erleben. Aber wir können das nur tun im Blick auf das prophetische Wort. Sonst sind unsere Worte sind wie Schall und Rauch. Was sagen schon unsere eigenen Worte? Wir können vieles versprechen, was vielleicht sogar begründet ist, aber kann man es wirklich glauben? Es ist wirklich zu etwas, was wirklich auch ein Fundament hat in der Realität, oder ist es nur einfach, sind es einfach nur nette Worte? Also wenn wir uns an die Schrift halten und von der Schrift her Menschen hier Trost geben und Ermutigung geben, dann haben sie etwas, worauf sie wirklich vertrauen können. Etwas, was keine leeren Worte sind. Deswegen ist das Wort so wichtig für uns. Das prophetische Wort, das will für uns Kompass sein. Ein Kompass, der uns in dem Wirrwarr des Zeitgeschehens Orientierung gibt. Im Text heißt es, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Was ist denn eigentlich hier gemeint mit dem Morgenstern? Es ist ja klar, dass hier ein Bild verwendet wird. Aber was ist wirklich gemeint mit diesem Bild Morgenstern? Nun, es ist ziemlich klar von der Schrift her. Die Schrift legt sich ja immer selbst aus. Ganz eindeutig Jesus Christus. Offenbarung 22, 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Also er sagt es hier selbst. Das Anbrechen des Tages, das Aufgehen des Morgensterns symbolisieren die Wiederkunft Christi zur Entrückung der Gläubigen. Und dieser Vorgang ist in 1. Thessalonicher beschrieben und das wollen wir uns auch noch ansehen. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17. Der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das Erscheinen Jesu zur Entrückung wird nur für die Gläubigen sichtbar sein. Für die, die seine Wiederkunft in ihrem Herzen erfahren. Wir werden verwandelt. Diejenigen, die schon verstorben sind, werden mit dem neuen Auferstehungsleib versehen, während der Leib derjenigen, die leben zu diesem Zeitpunkt, umgewandelt wird. Und sie werden die ersten und einzigen Menschen seit Adam sein, die nicht den Tod erfahren. Ich glaube, ich bin schon zu alt, um realistische Hoffnung haben zu können, dass ich auch dabei sein werde. Bei der Entrückung schon, aber nicht bei dieser Entrückung derer, die noch leben. Also sie werden den Tod nicht erfahren. Paulus sagt, sie werden nicht entkleidet, sondern überkleidet. 2. Korinther 5, 4 dazu. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Sehr schön ausgedrückt. Ja. Das Sterbliche wird verschlungen vom Leben. Wunderbar. Viertens, der Autor des Wortes Gottes ist der Heilige Geist. Petrus muss es einfach noch einmal deutlich machen und betonen, klar und unmissverständlich, dass diese Hoffnung eben nicht trügen wird, weil sie eben nicht auf menschliche Gedanken oder Deutung zurückgeht. In Versen 20, 21 sagt er, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Die Bibel ist also nicht Produkt menschlicher Anstrengung. Die Propheten, das ist wirklich interessant, das habt ihr sicher hier und da schon mal bemerkt. Die Propheten haben manches aufgeschrieben, was sie selbst nicht verstanden haben. Weil es Prophetien waren, die vielleicht erst 1000 Jahre später oder noch länger sich erfüllen sollten. Und sie konnten das einfach nicht wissen und sie konnten das bestimmt auch nicht einordnen. Aber sie haben es niedergeschrieben, treu. Einfach das, was Gott ihnen geoffenbart hat. Das zeigt auch sehr deutlich, dass das eben nicht nur Menschenwerk ist. Ein Mensch, der wird immer seinen Verstand mit einbringen. Entweder er wird etwas sagen, weitergeben, was er selbst auch verstanden hat. In Vers 21, da wird es so gesagt, vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das heißt konkret, sie wurden kontinuierlich vom Geist Gottes in ihrem Denken geleitet. Und deshalb ist der Heilige Geist der göttliche Autor und Urheber der Bibel. Allein im Alten Testament bezeichnen die menschlichen Schreiber sie über 3800 Mal als Wort Gottes. Also die Bibel zeugt klar davon, dass sie Wort Gottes ist. Und obgleich die menschlichen Autoren der Bibel aktiv am Aufschreiben der Bibeltexte beteiligt waren, überwachte sie Gott, der Heilige Geist, sodass sie ihre individuellen Persönlichkeitsmerkmale, ihre Gedankenabläufe, ihren Wortschatz verwenden konnten und trotzdem irrtumsfrei genau die Worte zusammenstellten und aufschrieben, die Gott geschrieben haben wollte. Das ist euch sicher auch schon aufgefallen. Die Bücher, je nach Autor, je nachdem, wer sie geschrieben hat, die Briefe und so weiter und Bücher in der Bibel, haben sehr unterschiedliche Art zum Teil, wie da gesprochen wird. Man merkt, das ist eine andere Persönlichkeit, die, wenn man Paulus liest und dann Johannes, ja, das sind total verschieden. Ja. Paulus hat eine völlig andere Art zu sprechen. Er hat so mehr meine Art. Man ist sehr strukturiert, ja. Bei ihm ist alles klar, strukturiert. Und das ist meine Art, die mir gefällt. Das kann ich gut nachvollziehen auch. Johannes nicht, weil er hat eine völlig andere Art wieder. Er kreist um eine Sache herum, kommt immer wieder auf dieselbe Sache, aber dabei gibt es bei ihm wieder einfach Neues, kommt wieder rein. Ne? Das ist eine ganz andere Art. Und Jakobus hat wieder eine ganz andere Art. Wenn man die drei alleine sich anschaut, dann muss man sagen, ja, verschiedene Persönlichkeiten. Und die haben sie mit hineingenommen. Ihnen wurde das Wort nicht diktiert. So wie beim Buch Mormon, ja. Bei den Mormonen. Das Buch Mormon, das wurde diktiert. Ja, dem Smith, dem Begründer der Mormonen. Dem wurde das diktiert. Vielleicht wurde es ihm wirklich diktiert. Auch wenn, dann von einem Dämon wahrscheinlich. Denn das ist wirklich völlig konträr zum Wort Gottes. Obwohl sie beide Bücher benutzen. Aber auf jeden Fall, das ist ein Unterschied, nicht? Wenn es diktiert ist, dann schreibt man nicht seine, dann kommt die eigene Persönlichkeit nicht mit ins Spiel. Aber hier ist es so in der Bibel. Und das ist etwas, was wir natürlich nicht wirklich bis ins Letzte verstehen können. Auf jeden Fall sind die originalen Urschriften der Bibel inspiriert, von Gott inspiriert, irrtumslos, ohne Fehler. Dazu den klassischen Bibelvers von Paulus in 2. Timotheus 3, 16, 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt eigentlich Gott gehaucht, das Wort. Oder Theopneusos in Griechischen, Gott gehaucht. Ist von Gott eingegeben und nützlich. Wozu? Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also, wir gehen ja jetzt auf Weihnachten zu. Und gerade die Weihnachtsgeschichte, die wird ja oft zu einer Legende umgedichtet, obwohl sie in der Bibel in keiner Weise den Charakter einer Legende oder eines Mythos hat. Die Weihnachtsgeschichte fängt nicht an, es war einmal, so wie jedes Märchen anfängt, ja. Sondern eher klingt sie wie ein nüchterner historischer Bericht. Ich lese nur den ersten Satz hier. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Da merkt ihr was, da sind ganz klare geschichtliche Details angeführt, ja, weil es hier um etwas Geschichtliches auch geht. Weil das, was da passiert ist, nicht nur eine schöne Geschichte ist, sondern Geschichte, Weltgeschichte ist. Ja. Und ganz sicher auch so geschehen ist. Deswegen hat man hat ja damals nicht die Jahreszahlen gehabt, wie wir heute, 2000 so und so, sondern man hat das meistens eben mit der Regierungszeit von Königen verbunden, wenn man sagen wollte, wann das oder jenes geschah. Als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und das weiß man von der Geschichte her, wann das war. Okay, Fünftens, das prophetische Wort soll unser Licht sein. Es gibt in Jesaja ein Wort, das oft im Zusammenhang mit Weihnachten verwendet wird oder auch mit Advent verwendet wird. Aber eigentlich gibt es wenige Worte, die so aktuell in unsere Zeit passen, wie gerade dieses Wort. Und zwar Jesaja 60, die Verse 1 bis 2, ich lese sie vor. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, und die Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Also ich denke, wenn er hier davon spricht, wie es aussieht auf der Erde, dann können wir durchaus schon sagen, aha, das ist unsere Zeit. Ja. Finsternis, tiefes Dunkel. Und dann diese Verheißung, über dir wird seine Herrlichkeit erscheinen. Werde Licht, das heißt für uns, immer wieder aufzubrechen aus der Schuld und den Schatten des Lebens, herauszutreten, sich ins Licht Gottes zu stellen. Auch dann, wenn wir eigentlich in gewisser Hinsicht lichtscheu sind, nämlich da, wo wir um unsere Schuld, unser Versagen wissen, würden wir doch gerne, dass das nicht aufgedeckt wird, dass es verborgen bleibt. Gell? Aber es ist für uns als Christen keine Frage, was wir tun sollen. Wir sollen ins Licht treten. Licht und Finsternis sind zwei Begriffe, die häufig eine symbolische Verwendung finden. Finsternis bedeutet für mich so etwas wie Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Nicht ohne Grund weist Petrus darauf hin, dass wir auf das Licht des prophetischen Wortes achten sollen. Er sagt, wer mir nachfolgt, Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also nicht in der Finsternis wandeln. Er wird das Licht des Lebens haben. Licht gibt den Dingen, die sonst trist und grau aussehen, herrliche Farben. Es vermittelt Orientierung und Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zustanden werden, wird in Römer 5, Vers 5 gesagt. Sie gibt uns Kraft, Festigkeit in dieser Welt, in der sonst alles wankt. Licht ist das, was wir in einer finsteren und dämonisierten Welt ganz besonders brauchen. Und dazu ist uns nicht zuletzt eben das prophetische Wort gegeben. Also lassen wir uns von ihm erleuchten, so lange bis der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Und dann wird der Herr Jesus uns zu sich genommen haben. Und es wird ganz hell geworden sein, so hell, dass wir den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit schauen können. So wie die Jünger damals auf dem Berg, vielleicht noch viel herrlicher. Das ist der neue Tag, der durch den Morgenstern angekündigt wird. Der neue Tag wird sein, die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Jesus. Das ist unsere Zukunft. Und wenn es um Zukunft geht, dann können wir sie nur in diesem Wort finden. Man sollte sie vorher kennen und wissen. Nicht erst dann, wenn sie Gegenwart wird. Denn wenn wir die Zukunft kennen und wissen, was auf uns zukommt, können wir uns darauf einstellen. Und sonst eben nicht. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, danke, Herr Jesus, dass wir dieses Wort haben. Dieses Wort, das uns wirklich Licht ist auf unserem Weg, Herr. Gerade in unserer Zeit brauchen wir solches Licht, Herr. Ja, und du hast es uns gegeben, damit wir nicht im Dunkeln herumtappen müssen, wie sonst die Menschen, indem wir uns dann versuchen, gute Laune zu machen mit irgendwelchen Dingen, sondern dass wir eine Hoffnung haben, dass wir nicht ohne Hoffnung leben in dieser Welt, Herr. Dass wir darauf schauen können, was auf uns wartet, auf uns zukommt, Herr. Und das ist nicht allein das Grauen der Endzeit, nicht allein die Katastrophen, die die Offenbarung beschreibt, sondern das wird letztlich sein, dass wir mit dir verbunden werden und mit dir in die ewige Herrlichkeit eingehen. Wir danken dir dafür und wir loben deinen Namen. Amen. Und wir loben deinen Namen.